NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Dezember 1911. Der norwegische Polarforscher Roald Amundsen erreicht den Südpol.
Ich trete ja heute nicht an, um für König und Vaterland irgendetwas zu entdecken. Wenn ich an einer Expedition scheitere, dann ist Arvid Fuchs gescheitert, aber nicht die ganze Nation. Und Gott sei Dank ist das so.
Vor 100 Jahren ist das noch ganz anders. Robert Falcon Scott tritt für England an und Roald Amundsen für Norwegen. Ihr Ziel? Die Eroberung des Südpols. Arvid Fuchs, Polarforscher.
Das nationale Prestige und die nationale Ehre stand immer mit Pate bei solchen Expeditionen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Bürde, die diese Expedition damals mitgeschleppt haben.
Der dramatische Wettlauf ist nicht geplant, denn die beiden Entdecker wollen zunächst genau in entgegengesetzte Richtungen. Scott will als erster den Südpol erreichen, Amundsen steuert den Nordpol an.
Und dann kam plötzlich diese Nachricht, dass der Nordpol entdeckt worden ist. Und damit war letztendlich in gewisser Weise seine geplante Expedition obsolet geworden. Er ist dann aber losgefahren von Norwegen, hat eigentlich alle Welt im Glauben gelassen, dass er Richtung Nordpol segeln würde und hat seine Mannschaft erst auf Madeira eigentlich in seinen Plan eingeweiht, indem er gesagt hat, also ich will jetzt nicht mehr zum Nordpol, sondern ich will in die Antarktis Richtung Südpol.
Der ahnungslose Robert Scott ist bereits 4 Monate unterwegs, als er ein Telegramm erhält.
Fahre nach Süden, Amundsen.
Scott ist erstaunt über Amundsens eigenwillige Kursänderung, denn Pol ist nicht gleich Pol.
Das eine ist Festland, die Antarktis, ein Hochplateau, das andere ist Packeis, ein gefrorenes Meer. Und logistisch ist das ganz anders, aber er hatte dieses Handwerk eben auch von der Pike auf gelernt und traute sich dazu, diese Aufgabe anzugehen.
Als die Weltöffentlichkeit von Amundsens Vorgehen erfährt, löst das eine Krise zwischen England und Norwegen aus. Die englische Presse tobt und tituliert Amundsen als
Lump und Eindringling.
Selbst die Norweger meinen, dass Amundsen zu weit gegangen ist. Den lässt das kalt.
Eine Verletzung der Etikette? Sind diese Leute wahnsinnig? Ist der Pol einzig und allein Scotts Angelegenheit? Diese Idioten sind mir vollkommen gleichgültig.
Im Januar 1911 erreichen sowohl Amundsen als auch Scott die Antarktis. Sie manövrieren ihre Schiffe durch das Packeis und errichten Basislager, mehrere 100 Kilometer voneinander entfernt. Erst jetzt wird Scott klar, dass er einen ernsthaften Konkurrenten hat.
Für meine Pläne eine ernstliche Störung. Sein Plan scheint ausgezeichnet. Darf mich nicht beirren lassen. Vorwärts also, ohne Zaudern und Furcht.
Scott hatte die etwas längere Route, aber die war immerhin bekannt von seiner eigenen Expedition, die er vorher durchgeführt hatte, von Shackleton, der ja dicht an den Pol herangekommen war. Und Amundsen sagte, gut, also auf der Route kann ich nun nicht auch noch laufen, ich muss eine neue finden, und hat eine neue entdeckt, eine sehr schwierige, über den, wie er ihn dann nannte, Axel Heiberg-Gletscher, hoch zum Pol. Und das ist schon, muss man einfach so sagen, eine Meisterleistung gewesen.
Robert Scott und Roald Amundsen sind völlig unterschiedliche Persönlichkeiten.
Amundsen, der das arktische Reisen von den Inuit während seiner Nordwestpassagen-Expedition gelernt hatte, ein Pragmatiker, der alles das annahm, von dem er sich versprach, dass es effizienteres Reisen mit sich brachte.
Wenn wir gewinnen wollen, darf kein Hosenknopf fehlen.
Scott, der eher nicht so lernbegeistert war, er wusste, dass Ponys eigentlich dafür nicht geeignet waren, brachte sie aber dennoch mit hin, weil sie ja früher auch schon mal da gewesen sind.
Hunde sind etwas für Eskimos, nicht für Engländer.
Amundsen baute auf Hunde, das hatte er gelernt, Hundeschlitten fahren in der kanadischen Arktis. Er war da ungeheuer effektiv und damit hatte er schon einen Vorsprung vor Scott.
Anfang Oktober 1911, als der antarktische Frühling naht, beginnt Amundsens Marsch zum Pol. 5 Männer, 54 Hunde und 4 Schlitten. Der Norweger legt ein mörderisches Tempo vor. 10 Tage später bricht auch die 17-köpfige Scott-Expedition auf.
Scott hat eine ganz andere Logistik gehabt. Er hat dieses berühmte Manhauling gemacht, also die Schlitten selbst gezogen. Sie haben Ponys gehabt, die natürlich hinter den Erwartungen zurückblieben. Er hatte sogar ja auch Motorschlitten mitgebracht, die aber damals einfach auch noch so in den Anfangsfeldern lagen, dass die einfach noch nicht einsatzfähig waren. Also blieb man beim Manhauling.
Das Team um Amundsen kommt selbst im Schneesturm noch gut voran. Täglich arbeiten sie sich 5 Stunden vorwärts. Auch die Kälte mit Temperaturen bis zu minus 45 Grad kann Amundsen nichts anhaben.
Er wusste, dass Fellkleidung optimal ist. Er ist Norweger gewesen, in einem Land groß geworden, wo die Kälte allgegenwärtig war. Und das war ja nicht nur er, sondern alle aus diesem Team waren gewohnt, mit Kälte umzugehen. Also der Umgang mit Kälte war ihm, glaube ich, sehr viel vertrauter als den Briten damals.
Denn die frieren jämmerlich. Ihre Anzüge, die aus britischen Armeebeständen stammen, sind steif gefroren wie Bretter. Wieder zeigt sich, wie sehr Amundsen von seiner Zeit bei den Inuit profitiert.
Amundsen hat eine Freundschaft aufgebaut, hat sich den Respekt dieser Menschen erworben. Und das hat er nicht aus nur strategischen Gründen getan, sondern er hat sie wirklich respektiert und hat einfach auch erkannt, dass die Meister im polaren Reisen sind.
Meine besten Wünsche für meine Freunde, die Netzilik Eskimos, fasse ich zusammen in dem einen, dass ihnen die Zivilisation niemals nahen möge.
Auch der Polarforscher Arvid Fuchs hat eine Art Lehrzeit bei den Inuit verbracht.
Ich bin auf einer Yachtreise gewesen. Die haben 2 Wochen lang mit mir nur das Allernotwendigste gesprochen und haben mich sonst eigentlich immer wie so ein Gegenstand hin und her manövriert. Aber ich habe mich nicht beschwert. Und dieses sich nicht beschweren und das Akzeptieren, wie sie mit einem umgehen, das hat wirklich so damals das Eis im doppelten Sinne gebrochen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, also dir muss es wirklich ernst sein. Und dann hat sich da eine Freundschaft daraus entwickelt, die bis zum heutigen Tag Bestand hat.
Zurück ins Jahr 1911. Während Amundsen sogar noch Zeit bleibt, die beeindruckende Natur zu bewundern, beginnt Scott an den Naturgewalten zu verzweifeln.
Wir laufen gegen eine weiße, farblose Mauer.
Seine Ponys werden unter Massen von Schnee begraben, die Motorschlitten streiken. Nach und nach schickt Scott die Ponys und auch einige seiner Begleiter zurück. Mit 4 Männern und 1 Schlitten zieht er weiter zum Südpol. Die Norweger erreichen bald das mehr als 3000 Meter hoch gelegene Polarplateau. Auf der letzten Wegstrecke zum Pol schlägt ihnen ein eisiger Wind entgegen. Doch ihre warme Fellkleidung schützt sie gegen die Schneestürme. Am 14. Dezember 1911, heute vor 100 Jahren, ist es soweit. Sie haben den südlichsten Punkt der Erde erreicht. 90 Grad südliche Breite.
5 raue, von Frost mitgenommene Fäuste griffen nach der Stange, hoben die wehende Fahne und pflanzten sie auf. Liebe und Stolz leuchteten aus den 5 Augenpaaren, die zusahen, wie die Flagge sich entfaltete und dann über dem Pol im Wind flatterte.
Amundsen hat es sich ernavigiert und er hat es damals mit Sextanten und künstlichen Horizont gemacht. Und das ist gar nicht so einfach, weil man verschiedene Messungen machen muss, auch um sich nicht angreifbar zu machen. Denn bei Peary am Nordpol ist es bis zum heutigen Tag mit einem dicken Fragezeichen versehen, ob er überhaupt am Nordpol gewesen ist. Bei Amundsen hat es diese Zweifel nie gegeben.
Seit meiner Kindheit träume ich davon, den Nordpol zu erreichen. Nun stehe ich auf dem Südpol. Nur Ruhe ist da und Friede und Freiheit. In der großen Wüste an den Polen ist nichts außer einem selbst.
Man kann die Stille hören. Das ist etwas, was man dort lernt, denn es sind so die ganz feinen Nuancen, wenn der Schnee, der ja hart wie Sand ist, so über diese Schneepiste weht. Man hört den Wind natürlich. Ansonsten ist es still, weil es auch keine Tierlaute dort im Inneren gibt. Das ist schon eine sehr intensive Erfahrung.
Arvid Fuchs ist im Winter 1989 Scotts und Amundsens Spuren gefolgt, hat zusammen mit Reinhold Messner in nur 92 Tagen die Antarktis zu Fuß durchquert.
Wenn Sie dort unterwegs sind und abends im Zelt sind und Ihre Position in die Karte eintragen und sehen, dass Sie von der letzten Position auf der Landkarte nur so ein paar Millimeter gelaufen sind, in Wahrheit aber vielleicht 20, 30 Kilometer mit einem schweren Schlitten im Schlepp, den Sie selbst ziehen, dann muss man das mental für sich auch verarbeiten, sonst wird es wirklich sehr, sehr schwierig.
Robert Scott und seinen Begleitern schlägt die eintönige Eiswüste aufs Gemüt. Der Wind ist bitterkalt. Ihr Atem bildet Nebelschwaden und gefriert sofort. Sie haben Erfrierungen überall im Gesicht. Immer wieder verkeilt sich ihr Schlitten in den Eisspalten. Sie stolpern eher, als sie gehen. Als sie am 16. Januar 1912 am Südpol ankommen, haben sie kaum noch Kraft. Kurz vor dem Ziel sehen sie Skispuren und die Abdrücke von Hundepfoten. Dann stehen sie vor der norwegischen Fahne, die im Eiswind flattert.
Das Furchtbare ist eingetreten. Das Schlimmste, was geschehen konnte. Die Norweger waren vor uns hier. Amundsen ist der Erste am Pol. Großer Gott, dies ist ein fürchterlicher Platz.
In einem zurückgelassenen Zelt entdeckt Scott einen Brief von Amundsen.
Sehr geehrter Kapitän Scott, da Sie wahrscheinlich der Erste sind,
der nach uns dieses Gebiet erreicht, möchte ich Sie freundlich bitten, diesen Brief an König Hakon den Siebten weiterzuleiten.
Amundsen ist ein harter Mann gewesen. Er wurde akzeptiert aufgrund seiner Kompetenz. Aber ich glaube, er hat nicht unbedingt uneingeschränkte Sympathien immer genossen.
Scott ist maßlos enttäuscht.
Wir steckten unsere Fahne, den armen, zu spät gekommenen Union Jack, auf und fotografierten uns. Alles eine mächtig kalte Arbeit.
Voller Vorahnung notiert er:
Mir graut vor dem Rückweg. Über 900 Meilen Entbehrung, Hunger und Kälte.
Lebensmittelvorrat, tägliche Marschleistung, Entfernung zum nächsten Depot. Scott rechnet Tag für Tag. Immer kraftloser folgen sie ihrer Route.
Orkane toben übers Eis, endlose Tage im Zelt, 0 Meilen.
Scott lässt die Opiumtabletten verteilen und schreibt:
Unser Spiel geht tragisch aus.
Sie waren erschöpft, sie waren schlecht ernährt, sie hatten Erfrierungen. Und dann eben dieser fatale Sturm, der sie daran gehindert hat, dieses letzte sogenannte One-Ton-Depot zu erreichen, wo es wohl sehr umfangreiche Brennstoffvorräte und Nahrungsmittel gab. Und das ist die große Tragik.
Ende März macht Scott seine letzte Eintragung.
Um Gottes Willen, sorgt für unsere Hinterbliebenen.
Zu diesem Zeitpunkt ist Amundsen bereits in Tasmanien. Er hat den Rückmarsch in Rekordzeit bewältigt. 99 Tage nach ihrem Aufbruch, nach insgesamt 2500 Kilometern, sind die Norweger wieder auf ihrem Schiff. Vom Schicksal der Engländer wissen sie zu diesem Zeitpunkt nichts. Scott und seine Gefährten werden erst im folgenden Polarsommer tot aufgefunden. Nur 20 Kilometer vom nächsten Vorratslager entfernt. Zur gleichen Zeit erscheint Amundsens Bericht über seine Eroberung des Südpols. Nicht alle jubeln mit.
Man hat ihn ja fast verantwortlich dafür gemacht, dass Scott nun gestorben ist. Was natürlich völlig dummes Zeug ist. Die beiden haben zwei voneinander völlig losgelöste Expeditionen gemacht. Und zu sagen, dass also dadurch, dass nun ein Konkurrent da war, Scott in den Untergang getrieben worden ist, das ist dummes Zeug.
Roald Amundsen stirbt 1928 bei einem Flugzeugabsturz in der Arktis. Er hat sich Zeit seines Lebens nur in den polaren Regionen wirklich zu Hause gefühlt.
Ein märchenhaftes Land. Gipfel über Gipfel, Fels auf Fels. Wild und zerklüftet liegt es vor uns. Niemand hat es bis jetzt gesehen, kein Mensch je betreten. Es ist ein einzigartiges Gefühl, hier zu reisen.
100 Jahre nachdem Roald Amundsen diese Zeilen in sein Tagebuch geschrieben hat, erleben heutige Polarforscher den Südpol manchmal ganz anders.
Dann gibt es diese berühmt-berüchtigten Champagnerpartys mit Polarurkunde. Und ich kenne Norweger, der Bürger Ausland, der sich da mühsam zu Fuß den Weg dahin erkämpft hat. Und plötzlich kommt ein Flugzeug an mit Touristen und meint, man sei dann auch in Plauderlaune. Also es gibt schon kuriose Geschichten.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Roald Amundsen, der heute vor 100 Jahren als Erster den Südpol erreichte. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.